HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt auch offiziell und amtlich. Frankfurt hat einen neuen Oberbürgermeister. Mike Josef folgt auf den abgewählten OB Peter Feldmann. Jetzt, Donnerstagabend, ist er in der Stadtverordnetenversammlung in sein neues Amt eingeführt worden. Ja, und unser Reporter Frank Angermund, der war ganz nah dabei.
Der Plenarsaal im Frankfurter Römer ist voll besetzt. Auf extra bereitgestellten Stühlen beobachten und lauschen die Eltern, die Ehefrau und die beiden kleinen Söhne des neuen Frankfurter Oberbürgermeisters Mike Josef, wie er den Amtseid leistet.
Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe.
Die Stadtverordnetenvorsteherin Hileme Arslaner von den Grünen verpflichtet den SPD-Politiker Josef per Handschlag, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Und dann hat sie ein Geschenk für den neuen OB, ein Gutschein für ein exklusives Spa.
Genießt es! Ohne Kinder, nur mit Frau.
Als Symbol bekommt der neue OB zum ersten Mal die Amtskette angelegt. Diese Kette ist auch eine Verpflichtung, sagt die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth von der CDU.
In der Amtskette, das finde ich so groß, ist unten drin stark im Recht. Und wenn Sie danach demokratisch die Stadt führen und mit einer sozialen Verantwortung, das können wir Ihnen nur sagen. Und die Menschen werden es reflektiert zurückgeben. Das stimmt auch.
Nachdem das komplette Stadtparlament dem neuen Oberbürgermeister persönlich gratuliert hat, hält Mike Josef seine erste Rede im neuen Amt. Und er blickt dabei auf seine Eltern.
Als wir nach Deutschland kamen, da haben wir wahrscheinlich an vieles gedacht und erwartet. Aber nicht, dass ich einmal Oberbürgermeister der fünftgrößten Stadt, der fünftgrößten deutschen Stadt, unserer Heimat werde.
Mike Josef ist als kleiner Junge aus Syrien nach Deutschland gekommen. Und so will er sich unter anderem gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Als erstes will er sich aber dem Thema Fachkräfte widmen. Bezahlbares Wohnen soll unter anderem durch den Bau eines neuen Stadtteils an der A5 ermöglicht werden. Und er steht zum Ziel seiner Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, Klimaneutralität bis 2035.
Das bedeutet beispielsweise der Ausbau der Fernwärmeleitung, Ausbau der Photovoltaikanlagen, der Geothermie sowie die Nutzung der Abwärme und Reduktion des CO2-Ausstoßes durch Ausbau von Bus, Bahn und des Radverkehrs, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Mike Josef verspricht dem Magistrat, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf den abgewählten Oberbürgermeister Peter Feldmann, der seine Probleme im Magistrat hatte. Und Josef verspricht mit der Region, nicht nur im Wettbewerb zu stehen, sondern zusammenzuarbeiten. Das hat auch Felix Schwenke, Oberbürgermeister der Stadt Offenbach, der auf der Tribüne des Plenarsaals sitzt, gehört.
Ich denke, dass es wichtig ist für die gesamte Region, wenn bei Vorhaben, die für die gesamte Region eine Bedeutung haben, Frankfurt eben auch in den Dialog geht. Da ist der Oberbürgermeister nicht alleine gefordert, aber da ist der Oberbürgermeister eben auch gefordert.
Mike Josef verspricht, der OB aller Frankfurter zu sein, die junge Generation politisch zu beteiligen, den Zugang zu guter Bildung zu vereinfachen und für Chancengleichheit in der Stadt zu sorgen. 6 Jahre hat er Zeit, diesen Berg an Aufgaben zu bewältigen.
Vertrauen wir auf unsere Stärke, vertrauen wir auf die Stärke unserer Stadt. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Ich freue mich darauf. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute.
Frank Angermund über die Amtseinführung des neuen Frankfurter Oberbürgermeisters Mike Josef. Er sollte Korruption bekämpfen. Jetzt ist der frühere Frankfurter Oberstaatsanwalt B. selbst wegen Korruption und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Zu 6 Jahren Haft. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka war vor Ort und ich habe mit ihr nach dem Urteil gesprochen und sie gefragt, wie das Gericht das Urteil begründet hat.
Na, im Grunde genommen hat das Gericht gesagt, hier hat ein Oberstaatsanwalt seine Amtsführung an den Interessen einer Firma orientiert, an der er auch noch selbst beteiligt war. Der Angeklagte hat nämlich eine Zentralstelle geleitet, die gegen Korruption im Gesundheitswesen vorgegangen ist. Und dafür hat er sozusagen an sein eigenes Unternehmen die Gutachtenaufträge vergeben. Wenn ich weiß, dass die Auftragserteilung dazu führt, dass mein eigenes Portemonnaie dicker wird, dann reicht das, hat der vorsitzende Richter dazu gesagt. Und er hat von erheblicher krimineller Energie gesprochen, denn das Ganze ging 13 Jahre lang so. Dass das überhaupt möglich war, das hat er schon auch heftig kritisiert.
Welche Kritik gab es?
Es gab einfach gar keine Kontrolle in der hessischen Justiz, so muss man das sagen. Niemand ist hellhörig geworden. Niemand habe sich über den hohen Lebensstandard dieses Oberstaatsanwalts gewundert, der immer im Dienst war, ein luxuriös ausgestattetes Büro hatte und sogar auf eine Beförderung verzichten wollte. Auch die Ermittlungen hat der Vorsitzende Richter ungewöhnlich scharf kritisiert. Mit Worten wie kann es ausgerechnet die Frankfurter Justiz sein, die gegen einen Mann aus den eigenen Reihen ermittelt? Wie kann es sein, dass eine Staatsanwältin Zeugen vernimmt, die sie selbst vorher noch mit Gutachten beauftragt hat? Von Objektivität könne hier keine Rede sein. Und der Vorsitzende Richter hat die Frage gestellt, wie das überhaupt in Frankfurt angeklagt werden konnte und nicht in einer anderen Stadt.
Und wie hat der Angeklagte selbst reagiert, Heike?
Alexander B. hat fast gar nicht reagiert. Nun ist das ein sehr beherrschter, sehr höflicher Mann, der natürlich weiß, wie Strafjustiz funktioniert und was da gut ankommt. Es wird ihm ja immer nachgesagt, er sei manipulativ. Er war ein ruhiger Angeklagter, wie den ganzen Prozess über. Als er am Mittag in den Gerichtssaal geführt worden ist, wie immer mit Handschellen, da hat er gelächelt. Während der sehr ausführlichen Urteilsbegründung hat er vor sich hin auf den Tisch geschaut. Der Vorsitzende Richter hat ihm im Urteil nochmal deutlich gesagt, was er vermutlich sowieso weiß, nämlich, dass dieser ehemalige hessische Vorzeigejurist seine komplette bürgerliche Existenz verloren hat. Wenn dieses Urteil rechtskräftig wird, dann ist er kein Oberstaatsanwalt mehr, dann sind seine Pensionsansprüche weg, dann wird er weiter im Gefängnis bleiben und zwar noch für einige Jahre und es kommen jede Menge Regressansprüche auf ihn zu.
Sagt Heike Borufka zum Urteil im Prozess rund um den ehemaligen Frankfurter Oberstaatsanwalt B., der jetzt selbst wegen Korruption und Steuerhinterziehung zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde. Der Internationale Tag der Pflege, jetzt dieser Freitag, liegt hinter uns. Ein Tag, der die Arbeit aller Menschen würdigen soll, die derzeit weltweit in Pflegeberufen arbeiten. Denn der Pflegeberuf gilt ja bei vielen immer noch als unattraktiv. Unsere Reporterin hat allerdings eine junge Frau getroffen, die das ganz anders sieht. HR-Info-Reporterin Carla Kallenbach berichtet.
Blutentnahme, Urinbeutel leeren, sich um beatmete Patienten kümmern. Das sind nur einige der Aufgaben beim Nachtdienst auf der Intensivstation von Vanessa Bönsel. Die 24-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Bad Nauheimer Kerkhoff-Klinik. In ihren Schichten filmt sie kurze Momente und lädt das Ganze bei dem Videoportal TikTok hoch. Damit angefangen, Einblicke zu teilen, hat Vanessa zu Pandemiezeiten.
Man hat nur negative Sachen gesehen im Fernsehen und Pandemie wird nie enden. Und dann habe ich halt einfach ein Video gemacht, eigentlich so für Freunde, Familie, dass alles gut wird, dass wir durchhalten müssen, alle gemeinsam. Und das kam so gut an, dass ich weiterhin Videos mache und die kommen auch sehr gut an.
Auf TikTok zeigt Vanessa ungefiltert, wie ihre Arbeit wirklich ist. In den letzten Jahren ist sie in ihren Beruf hineingewachsen. Sie hat viele schwierige Momente erlebt, schon Patienten verloren. Kraft zieht sie aus den Glücksmomenten, die der Beruf ihr gibt.
Bei uns kommen die meisten ja aus dem OP, schlafen, liegen im Koma. Deswegen kennen wir die Person vorher gar nicht und können gar keine Bindung aufbauen. Aber wenn die über 2 Monate hier liegen, da sehen wir einfach diesen Krankheitsverlauf. Und wenn man dann nach einem Jahr Post bekommt mit dem Bild von dem Patienten, das ist einfach das schönste Dankeschön, das man kriegen kann.
Eine besondere Herausforderung sehen viele Berufsanfänger im Schichtdienst.
Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich bin ja noch relativ jung. Meine Freunde gehen am Wochenende weg und ich gehe halt arbeiten in der Zeit. Aber jedes zweite Wochenende hat man frei. Wir haben zum Beispiel auch unter der Woche mal frei, da kann man Arzttermine erledigen. Ich komme damit sehr gut zurecht.
Entgegen vieler Vorurteile ist Vanessa mit der Bezahlung zufrieden. Durch die Zuschläge, zum Beispiel für Wochenend- und Nachtdienste, seien im 3. Berufsjahr als Intensivpflegekraft rund 3.000 Euro Nettoverdienst möglich. Doch nicht alle sehen den Beruf der Pflegekraft so positiv wie Vanessa. Im vergangenen Jahr haben laut Statistischem Bundesamt in Deutschland etwa 4.000 Menschen weniger einen Ausbildungsvertrag in der Pflege abgeschlossen als im Jahr zuvor. Und das führt auch zur Überlastung beim verbliebenen Personal. In der Bad Nauheimer Kerkhoff-Klinik sei die Personalsituation in Ordnung, findet Vanessa. Zuwachs im Team wünscht sie sich trotzdem. Sie will hier bleiben und hat Pläne für die Zukunft.
Ich mache jetzt gerade die 2-jährige Fachweiterbildung zur Anästhesie und Intensivpflege. Mit der Fachweiterbildung hat man einfach mehr Aufstiegschancen, man kommt in eine Gehaltsstufe höher. Und dann habe ich noch überlegt, vielleicht die Praxisanleiter-Weiterbildung zu machen.
Und bis es soweit ist, nimmt Vanessa ihre Follower weiterhin mit in ihren Alltag auf der Intensivstation.
Carla Kallenbach über den Pflegeberuf anlässlich des Internationalen Tags der Pflege. Und wir werfen noch einen Blick auf das Wochenende. Es wird viel geboten. In Hanau starten die Brüder-Grimm-Festspiele. In Fulda wird ein riesiges Picknick in der Innenstadt organisiert. Und in Frankfurt, da ist nach 3 Jahren Corona-Pause die Nacht der Museen zurück. Über 40 Museen und Ausstellungshäuser in Frankfurt, Offenbach und Eschborn zeigen zu ungewöhnlicher Zeit, was in ihnen steckt. Den ganzen Abend und die Nacht hat das Publikum morgen Zeit für eine Kulturtour.
Schritte in völliger Dunkelheit. Was man eigentlich mit einer Szene aus einem Krimi verbindet, gehört in diesem Jahr wieder zur Nacht der Museen. Das Fischergewölbe in der Nähe der Alten Brücke wird immer nur zu ganz besonderen Anlässen geöffnet. Dort bekommen die Besucher ein Stück Stadtgeschichte gezeigt.
Es ist dunkel, es ist modrig, es ist schaurig und das ist wahrscheinlich schön.
Sabine Mannel führt die Besucher durch das sagenumwobene Gewölbe. In diesem Jahr rechnet sie mit einem großen Andrang.
Es gibt eine lange Schlange am Mainufer entlang, da stellt man sich einfach hinten dran. Und da sollte man nicht verzagen, wir lassen ja alle halbe Stunde 100 Leute rein. Und das heißt, wenn man Glück hat, geht's relativ schnell.
Auch kein Museum und doch bei der Nacht der Museen dabei ist in diesem Jahr wieder der Frankfurter Zoo. Wunderwelt Ozean heißt das Motto und stellt vor allem die Meeresbewohner in den Vordergrund. Es gibt noch etwas zum Staunen, erzählt Caroline Liefke.
Nachts, also wenn man abends kommt, wird's dunkel, dann ist die Atmosphäre nochmal ganz besonders, auch wenn keine Nacht der Museen ist, aber da kann man ja nicht rein. Und was ganz toll ist, wir haben den Zoo wirklich sehr, sehr schön illuminiert, sodass man so Lichtspektakel hat. Also man kann hier durch die Freianlagen und durch den Zoo schlendern und hat noch eine herrliche Illumination.
Immer mit dabei und doch jedes Mal einen Besuch wert ist das Städelmuseum. Museumsdirektor Philipp Demand hat ein breit gefächertes Angebot.
Wir haben 2 ganz tolle Ausstellungen im Haus, gerade die große Italien-Ausstellung. Wir haben Philipp Fürhofer, einen ganz tollen, jungen, zeitgenössischen Künstler. Wir haben Workshops, wir haben Führungen, wir haben Musik.
Wer den Abend dann noch mit etwas Party ausklingen lassen möchte, kann das im Historischen Museum nahe dem Römer. Dort findet neben den Ausstellungen auch eine Silent Disco statt, die bereits 2019 sehr erfolgreich war.
Jeder kann sich einen Kopfhörer bei uns leihen und auf 3 verschiedenen Kanälen laufen verschiedene Songs aus verschiedenen Jahrzehnten. Und das war eigentlich wirklich eine tolle Sache. Die Gäste waren total begeistert. Deswegen haben wir gesagt, das legen wir auch dieses Jahr nochmal neu auf.
Sandra Betzel leitet das Veranstaltungsmanagement des Historischen Museums und freut sich vor allem darüber, dass es nach 3 Jahren endlich wieder losgeht.
Ja, wir sind aufgeregt wie eh und je, würde ich sagen. Also die Planungen haben wieder begonnen und tatsächlich denkt man, okay, man hat jetzt mehrere Jahre ausgesetzt. Kann man das überhaupt noch so richtig? Ist man noch im Training? Aber wir sind da guter Hoffnung, dass wir das alles sehr gut hinkriegen. Und ja, wir freuen uns auf viele, viele begeisterte Gäste.
Jeannie Lukaschewitz über die Nacht der Museen, die in Frankfurt wieder zurück ist, nach 3 Jahren Corona-Pause. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem, was Sie vorhaben. Und die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.